Pi-Radio, 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 20 Jahre Pi-Radio.
Hi, 20 Day.
Ladies and gentlemen, you listen to Radio KDDJ, the Camp Radio, Czech the Republic. See what? Radio in 92.2 MHz with Nami and second to none famous DJ Daryl in the place to be.
Hier ist die Arbeitsgemeinschaft der illegalen Rundfunkanstalten Deutschlands, angeschlossen sind Radio Wellenbrecher Konstanz, Radio Dreieckland.
Hallo, hört ihr mich?
Radio Wahnsinn Köln, Radio Zebra Bremen, Radio Klabautermann.
Hier ist das Nachtradio von der Liga für Kampf, Freizeit und Magie. Wir wollen euch eine Stunde lang, hört ihr uns zuquatschen.
Dies ist eine Testsendung von Radio Intergalactic, das Radio des Chaos Communication Camp. Sendestandort am Ende des Universums. Sendeleistung 10 Watt. Sendefrequenz 93,9 MHz. Ein Service des C4, Chaos Computer Club Cologne.
Die Welt fährt wie eine beschwipste Putze mit dem Schrubber unter die Konvention und enthüllt die verborgenen Schweinereien. Piekt in die verkommenen Gefühle, fördert zutage das schmutzige Heldentum. Schließlich rempelt sie gegen die teuren Möbel, wirft ein Kruzifix herunter, das in tausend Stücke springt, hastig aufgesammelt wird und auf den Misthaufen fliegt.
Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Welches Recht haben wir, euch die Ohren voll zu pumpen? Durch den Äther zu besetzen, dreimal in der Woche eine halbe Stunde, manchmal weniger. Und was kostet es eigentlich den Steuerzahler? Was kostet ein Peilwagen? Wie hoch ist der Stundenlohn eines Kripo-Beamten, der sich die Nacht um die Ohren schlägt, um Radio P zu suchen? Haben wir eine Botschaft?
And now, for something completely different. A Sub-Ether Radio Play.
Hi, 20 Day.
Es ist kurz nach 19 Uhr. Ihr hört Pi-Radio auf 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam, wie immer um diese Zeit, mittwochs und donnerstags von 19 Uhr bis 6 Uhr früh am nächsten Morgen. Vielleicht war es dem Vorspann schon zu entnehmen. Heute findet hier ein etwas anderes Radioprogramm statt, und zwar feiern wir heute Pi-Day. Pi-Radio ist 20 Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstages veranstalten wir eine Feier in unserem Studio in der Lottumstraße in Berlin-Prenzlauer Berg. Natürlich komplett übertragen im Radio. Verschiedene Musiker werden im Laufe des Abends auftreten. Diverse Sendemacher werden zu Wort kommen. Und nicht zu vergessen, heute ist auch der internationale John Peel Day. Den feiern wir gleich mit. Es gibt also jede Menge Musik. Kommt vorbei, wenn ihr wollt. Die Bar ist offen. Ein Überblick zum heutigen Festprogramm gibt's im Internet auf piradio.de. Los geht's jetzt mit der Berliner Runde und einem historischen Rückblick auf 20 Jahre Pi-Radio.
Pi-Radio. Wir haben 88,4 erwischt. Ein bisschen Rockmusik und ein bisschen Pillepalle. Pi-Radio.
Hallo, mein Name ist Dieter Zesen und ich habe heute einen richtig großen Blumenstrauß für euch. Pi-Radio wird 20 Jahre alt. Ja, wie haben denn die das geschafft? Werden Sie sich jetzt fragen. Das würde ich auch gern wissen. Feiert schön und lasst es krachen. eine Sache noch. Fällt mir jetzt auch nicht ein.
Pi-Radio, damit du nicht mehr traurig bist.
Warten, Mann. Genau, Pi-Radio, damit ihr nicht mehr traurig seid, 20 Jahre Pi-Radio, herzlichen Glückwunsch erstmal hier an alle Radiomachenden, Radiomacherinnen, Radiomacher, die ja dieses Projekt schon länger, sogar als 20 Jahre begleiten. Darum soll es hier jetzt gehen in der nächsten Stunde. Wir haben uns jede Menge Gäste eingeladen. Mein Name ist Depta, mit mir im Studio sitzt hier Jens Gröger und Julia Dimitrov, die ja beide mehr oder weniger das Radio seit den Anfangstagen begleitet haben, gegründet haben, vermute ich mal ganz stark. Leutnant Surf oder Lieutenant Surf, unter dem einem oder anderen bekannt, sitzt hier schon an den Turntables und Technik macht Paul. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja.
Auf, ja. Alles Gute. Lass uns erstmal anstoßen.
Ja, ein radiotaugliches.
Prost, sag ich, nicht? 20 Jahre? Wie teuer ist eigentlich so ein Peilwagen? Eine gute Frage. 20 Jahre Geburtstag, Julia, Jens, ihr seid von Anfang an dabei, ihr habt ein bisschen in der Nahe gegraben, habt irgendwelche Kassetten auf dem Dachboden gefunden, wo ihr dachtet, da geht gar nichts mehr, werden wir nachher ein bisschen noch ein paar O-Töne hören. 20 Jahre, wie seid ihr eigentlich damals dazugekommen? Warum habt ihr damals Radio gemacht vor all diesen, bei dir sogar noch länger, Julia, glaube ich, oder?
Ja, 20 Jahre bezieht sich auf Pi-Radio. Genau. Und deshalb haben wir Julia mitgebracht, die noch weiter graben kann. Bis wohin gräbst du, Julia?
90. Früher 1990.
Also 25 Jahre. Eigentlich ist Pi-Radio oder zumindest die Vorläufer von Pi-Radio fast so alt also wie die Wende.
Der, die das Vorläufer von Pi-Radio heißt, der Radio P. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir haben ja nach der Wende, nach dem Mauerfall, nicht nur Häuser besetzt, sondern mithilfe eines Kollegen eines freien Radios, dann auch den Äther. In dem Glauben, dass die Luft ja auch frei ist. Ne? So. Und haben, ich glaube, das ging im März los. Ich bin dazugekommen im Mai. Dank dieses Kollegen, wie gesagt, von Radio Dreieckland. Schöne Grüße.
1990, ja.
Genau.
Also 1990, ja.
Genau. Oh Gott, so alt sind wir schon. Der nämlich ankam mit einem 20-Watt-Sender und sich dachte, und er ging auch richtig in seinem Glauben, dass hier ein paar Leute sitzen, die auch Lust hätten, nicht nur Häuser, sondern den Äther zu besetzen. Und ging durch besetzte Häuser und bot sozusagen seine Dienste mittels dieses Equipments an. Und traf dann in der Schönhauser Allee 5 auf Leute, die da sich um die Spaßkombo Feeling B gruppiert hatten. Genau, und da war Platz und Raum, um da ein kleines Studio einzurichten. Und dann ging es los. Sender auf dem Dach, stationäres Studio, sehr gemütlich. Und man sendet da einfach frei von der Leber weg. Ich glaube, am Anfang war der Sender ununterbrochen on air. Und wer Lust hatte und vorbeikam, quatschte da rein. O-Töne, die ich leider dann vermieden habe mitzubringen, die so beschissen klingen, auf Deutsch gesagt, habe ich gefunden. Also wer da alles war, also von Bärbel Boley über Peter Wawerzinek, mittlerweile, was ist der, Bachmann-Preisträger geworden oder so. Ja, ja. Damals hat er noch seine Texte auf Klopapierrollen geschrieben. Gab es lustige Interviews und Streits vorm offenen Mikrofon mit Aljoscha und so. Das kann man jetzt nur noch so berichten, weil das war nicht mehr zu verwenden. So, ne? Naja, und die erste Aktion, die wir sozusagen hier als O-Ton mal vielleicht, dass man einen Eindruck kriegt, wie die Zeiten so waren, mal abspielen kann, ist der berühmte O-Ton. Am 9. Mai gab es ja Kommunalwahlen in der DDR. Und zwar die ersten freien. Und das Radio sendete und sendete völlig, och, und keine Ahnung. Es wurde gequatscht, Bier getrunken, alles Mögliche erzählt. Und auf einmal klingelte das Telefon im Studio. Und den Mitschnitt, den wir da jetzt hören, muss man vielleicht ganz kurz erklären. Die Deutsche Post der DDR war dafür zuständig, die Übertragung von den Wahlergebnissen, Entschuldigung, aus den einzelnen Wahllokalen in eine Zentrale irgendwie zu übertragen, und merkten, dass da irgendeine Frequenz besetzt ist und da gibt es Kollisionen in der Luft. Und dann wird gebeten, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Piraten doch bitte, oder Piraten haben sie nicht mehr gesagt, den Sendebetrieb kurz einzustellen, Weil Sie würden ja hier den Verkehr, den Sendeverkehr dieser Wahlberichterstattung stören und Sie könnten ja dann ab 24 Uhr oder so weitermachen. Ja, ich würde mal sagen, O-Ton ab, dann gibt es mal einen Eindruck für euch.
Aus diesem Grunde möchten wir an Ihre Vernunft appellieren und Sie darum bitten, bis 24 Uhr den Betrieb einzustellen. Aus dem einfachen Grunde, damit die Berichterstattung ermöglicht wird. Denn sonst würde im Prinzip in den Rundfunkstationen die Berichterstattung aus den Stadtbezirken sich dann nur noch auf die Stadtbezirke Marzahn und Schönhausen und vielleicht Schöneweide beziehen. Weil die anderen ihre Berichte nicht zu den Studios überspielen können. Verstehen Sie das?
Ja.
So, ich kann also nur an Ihre Vernunft appellieren, Sie darum bitten, Ihren Betrieb einzustellen. Morgen wird dann wiederum von der Deutschen Post in den Kontakt aufgenommen. Sie haben aber das Problem auch verstanden, ja? Ja.
Also die können auch eine andere
Frequenz geben, sagt er. Ja, das ist für mich ein schwieriges Problem jetzt. Sie liegen ja in einem Frequenzbereich, der vergeben ist, kommerziell. Woher wissen Sie, dass die Frequenz frei war? Naja, das ist bloß der kommerzielle Punkt, der sendet dann eine halbe Stunde und dann wieder eine Doppelstunde aus der einen Ecke und dann aus der anderen Ecke. Also ich glaube nicht, dass Sie solche Messmittel haben, dass Sie das reell einschätzen können. Also ich handle in solchen Sachen ungern, zumal sie ja dann irgendwie berufen werden und sagen, also die Deutsche Post hat ja gesagt, sie dürfen auf der anderen Frequenz arbeiten. Also ich kann sie nur noch mal bitten, dass sie, was weiß ich jetzt hier, ihren Hörern noch ordentlich Abstand verschaffen, dass sie sagen, also folgende Probleme sind aufgetreten, wir sind darauf hingewiesen worden. Dass sie den Betrieb nach 24 Uhr aufnehmen, weil die Berichterstattung bis 24 Uhr verdauern werden.
Okay, wer hat's gehört? Ja. O-Ton, was wir gehört haben, 9. Mai 1990, Ostberlin, muss man sagen, es gab die DDR noch, ja, lange vor der Wiedervereinigung, der das erst im Oktober, ja, mit dem 3. Oktober dann geschehen ist, da habt ihr gesendet zu den Kommunalwahlen und schon vorher, interessanterweise, ohne irgendeine Lizenz zu haben, ja, ihr habt einfach das Ding aufs Dach gestellt, losgesendet, heutzutage, oder später hat man das dann einfach Piratenradio genannt, interessanterweise ging das, ja, heutzutage wäre das, glaube ich, schwierig, ja, weil sofort ein Peilwagen da wäre und den Sender suchen würde, es würde wenige Minuten dauern, dass man euch findet, ihr habt das einfach gemacht, ja, und über Wochen hinweg, und das ist jetzt, am 9. Mai haben sie es dann mal auf dem Schirm gehabt, ein bisschen mehr euch auf dem Schirm gehabt wahrscheinlich.
Ja, weil wir gestört haben, wie der nette Mann von der Post ja. versucht hat. Ich fand es ja auch lustig, wie er so um Verständnis gebeten hat. Verstehen Sie das? Ich appelliere an Ihre Vernunft. Das ist eigentlich heute nicht mehr fassbar so, ne? Was wir noch erlebt haben, dass die Volkspolizei nach diesem Termin dann doch sich mal aufmachte und dieses Sendestudio versucht hat aufzurollen. Die sind die Treppen hochgekommen und haben den Sender gesucht. Und Augenzeugenberichte beschreiben tatsächlich, wie die Polizei den Sender zum Beispiel im Kühlschrank suchte. In irgendeiner Lampe, die so, ne? So schalenförmig da so an der Decke hing.
Die haben nach klassischen Wanzenverstecken gesucht.
Die konnten sich, ja, der Witz ist, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie sowas aussieht, so ein Sender. Ja? Also wie gesagt, die kamen da ringerammelt und es gab auch tatsächlich körperliche Rangeleien zwischen den Leuten im Studio und der Polizei. Und dann rammelten die da in die Küche und rissen die Kühlschranktür auf. Wo ist der Sender? Das ist einfach nicht zu fassen. So war das, ja.
Na, eigentlich absurd, weil jeder kann sich so eine Pressmaschine rufen, ja, und Druckerzeugnisse machen wie Mist, ja. Radio machen ging damals wahrscheinlich noch einfacher als heute, ja. Ihr habt es einfach getan, aber heutzutage fast unmöglich, wa? Man kommt in dieses UKW-Band, ja, wo, auf dem wir jetzt auch gerade senden, kommt man nicht rein. Das ist alles reglementiert, ja. Im Endeffekt wird Luft verkauft, ja, zu horrenden Preisen, wenn man das so sagen will. Jens, du, wie geht's denn dir so, wenn du das hörst? Du bist ja später auch irgendwie so dazugekommen.
Na, ich komme ja aus dem Westen. Und ich bin erst vielleicht 93 dazugekommen, als Radio Prenzlauer Berg nur noch viertelstundenweise gesendet hat. Das heißt, dieses schöne Leben da in diesem Niemandsland oder in dem Land ohne Regulierung war ja dann auch bald vorbei. Und letztlich hat sich Radio Prenzlauer Berg dann ja darauf verlegt, immer montags eine Viertelstunde zu senden. Und die meisten Leute haben den Termin natürlich verpasst, weil das war dann meinetwegen zwischen 19 und Viertel nach 19 Uhr. Und wer denkt da schon dran, den Sender einzuschalten? Deshalb wurden die Mitschnitte dieser Sendung dann noch in allen möglichen Besetzerkneipen vorgeführt, damit wenigstens die Besucher dort mal den Sender gehört haben. Wir haben hier jetzt einen Jingle mitgebracht von Radio P. Und es waren natürlich unheimlich wichtige Inhalte, die da gesendet wurden. Unterdrückte Nachrichten, die da gesendet wurden. Und das kriegen wir jetzt gleich an dem Jingle mit. Aber nachher eben auch noch an Hörbeispielen, die wir mitgebracht haben.
Meint ihr nicht, wir könnten unterschreiben, auf dass uns 1-2% gehören und Tausende uns hörig sind? Meint ihr nicht, wir könnten uns in Äther braten lassen und bis zum letzten Tropfen dem Verpackungshandel fronen? Wir könnten, aber... Meint ihr nicht, wir könnten unsere Züge zigtausendfach in falschen Farben weltbewegend scheinen lassen? Meint ihr nicht, wir könnten uns vergolden auf 40 Sprossen für unters Volk gebrachte Massen viele Monde thronen? Wir könnten, aber...
Genau, wir könnten. Hier ist Radio Prenzlauer Berg, Freitag 19 Uhr auf 105,5. Hört rein, eine halbe Stunde voller Power.
Wir melden uns mitten aus dem Krisengebiet Prenzlauer Berg, wo die Luft brennt, wo der Äther vibriert.
Wo die Sonne scheint, wo das Bier fließt.
Meint ihr nicht?
Ja, so klang das. Wann genau? 19...
Naja, 90, nee, ich glaube, das war dann schon 91, ja.
91. Leutnant
Zoff.
garantiert 91, Anfang 91.
Genau, kurz ein bisschen Musik und dann steigen wir genau da ein.
Gewaltbereitschaft hat ein Rossenkampf, Chef der Gewalt.
Ja, Pi-Radio ist das, was Sie hier hören. 20 Jahre Geburtstag heute, das ist der Grund, warum wir hier mit Julia Dimitrov, Jens Gröger, Leutnant Surf und Paul sitzen und ein bisschen Revue passieren lassen, wenn das alles ein bisschen klingt wie Opa erzählt vom Krieg. Ja.
Ging ist ja auch so.
Piratenradio, Julia hat gerade erzählt, wie es anfing, ja, so 1990 noch in der DDR. Irgendwann am 3. Oktober genau zu sein, gab es diese DDR nicht mehr. Ja. Sie wurde mehr oder weniger abgeschaltet, um im Radiosprech zu bleiben. Wie ging es denn dann so weiter? Wir haben ja gerade vor der Musik hier einen Jingle gehört, 1991. Wie sah das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt ja einfach trotzdem weiter Radio gemacht, oder?
Naja, ich würde mal sagen, über diesen, genau diesen Tag oder diese Nacht vor dem 3. Oktober würde ich gerne noch davon erzählen, wie auch Leute von Radio P und andere Leute am 2. Oktober auf dem Kollwitzplatz beschlossen, eine autonome Republik Utopia zu gründen. Und das hat natürlich Radio P übertragen, da schon nicht mehr aus dem Studio in der Schönhauser 5, sondern irgendwo in der Nähe vom Kollwitzplatz, ziemlich nah dran. Und dann wurde auf dem Spielplatz auf dem Kollwitzplatz, der heute sozusagen der, wie heißt das Zeug, Gentrifizierung zum Opfer gefallen ist, dieser ganze Bezirk.
Genau, die Trinker sind weg.
Genau, da wurde verkündet, Hier ist jetzt die Autonome Republik Utopia. Wir treten eine Minute vor 12 aus der DDR aus. Die soll sich da vereinigen, mit wem auch immer sie will. Wir nicht. Also wir treten nicht bei. So, machen unser eigenes Ding. Genau, das haben wir übertragen. Der Platz war voll. Also von Hauswand zu Hauswand, weiß nicht wie viel, mehrere 10.000 Leute waren da wohl. Auch umringt von Polizei, aber in der Nacht blieb es noch friedlich und Radio P sendete und sendete und sendete. Und am nächsten Tag war also auch für die Radiopiraten der Frieden vorbei, weil es gab diese große gegen die Vereinigung gerichtete Demo. Ich weiß ja nicht, wo die war.
20.000 Leute, so am Alex ein bisschen.
Ja, also die Demonstration, die wir von Radio P begleitet haben mit O-Tönen, da war dann halt mit Live-Sendung schwierig. Wir hatten ja noch keinen Ü-Wagen. Ne? Also es gab immer Reporter, die Sachen aufgenommen haben, live zurück ins Sendestudio mit Moped, Motorrad, keine Ahnung, man kam ja kaum durch. Und das wurde dann ins Studio gegeben, diese Mitschnitte. Jetzt weiß ich, die hieß Deutschland halt's Maul, hieß diese Demo. Ja, und da ging es dann das erste Mal los. Da hatten wir dann die erste Begegnung mit der Westpolizei. Und man muss sagen, die Westpolizei war ja schon in Ost-Berlin eingelassen von dem damaligen Innenminister Diestel. Die trieben sich ja hier schon 3 Tage vor der Vereinigung rum. Und ich kann mich erinnern, das war ja hier so genau, wo wir jetzt sitzen, war ja so ein bisschen die Einflugschneise von Radio P, dass wir da schon anfingen, Straßenschilder zu überkleben. Und genau hier, Ecke Lottumstraße, da vorne, Christinstraße, bin ich auf dem Weg zum Studio einem Polizei, wie sagt man, Wanne, so diese großen Mannschaftswagen begegnet. Und da stiegen so nette grüne Herren aus und fragten mich tatsächlich, sagen Sie mal, können Sie uns helfen? Und sie zückten einen Stadtplan, wo sind wir denn hier? Und da habe ich dann mein angeübtes Sächsisch aus der Tasche gezogen. Habe gesagt, no, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, ich bin auch nicht von hier. No?
Hast du nicht nach Marzahn geschickt oder so?
Nee, ich war perplex. Ich war schon glücklich, dass mir das eingefallen ist, weil ich wusste natürlich, wo ich bin, aber ich hatte überhaupt keine Veranlassung und keinen Spaß daran, denen zu sagen, wo sie sich hier befinden. Ich dachte, ach du Scheiße, jetzt geht's los. Und genau das ist dann passiert. Am 3. Oktober ging's dann los mit der.
Wie habt ihr dann weitergesendet? Wie sah das aus?
Naja, wir hatten dann erstmal, das Tachlis war ja seit, ich glaube, Februar, März besetzt, also von verschiedenen Bands, kann mich noch erinnern, Aljoscha, Feeling B, Freigang, Leo, wie sie alle hießen. Und da hatten wir dann unser Sendestudio im, weiß ich nicht was, in welchem Teil da. Ich weiß nur, dass im Sendestudio war es warm, trocken, es gab Sessel, Bier und so weiter. Und wer sozusagen sich bei Radio P bewerben wollte, mitmachen wollte, musste erstmal den Sender, das war damals noch der 20-Watt-Sender aus Freiburg, und die Autobatterie und die Antenne nehmen und das Tachlisdach entern. Und das war dann so, die beste Stelle für diese Antenne war da, wo die Birke wuchs auf dem Dach. Und diese Stelle war nur zu erreichen über eine Brandmauer, die war sozusagen ein Stein breit. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, so keine 20 Zentimeter. Und da balancierte man dann mit dem Rucksack lang. Ich habe dann die Antenne mal so als Balancierstab benutzt, mit dieser schweren Autobatterie, diesem fetten Rucksack, um darüber zu kommen und in der Birke irgendwie diese Antenne zu befestigen. Und das waren, wir hatten ja später Dipol und da hatten wir noch so eine, musste man dann so die Dinger ausziehen und irgendwie da so hin. Und dann saßen wir oben auf dem Dach und haben geguckt und gewartet, ob der Peilwagen kommt. Und haben uns dann die Zeit damit vertrieben, das Treiben auf der Oranienburger Straße zu betrachten. Und ich kann mich noch erinnern, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass da extrem hübsche junge Damen den ganzen Tag immer lang liefen. Und das war mir irgendwie nicht eingängig, was die da taten. Das war so, das unten das Radio lief. Wir hatten unsere
Ossis.
Ja, danke schön, ja. Wessi. So war das. Und dann kamen extrem aufgemotzte Autos und hielten bei den Damen. Und dann wurde da gestikuliert auf der Straße. Das haben wir dann, wenn wir Dachdienst hatten, von oben gesehen. Und aus dem Studio, leider gibt es aus der Zeit, also ich habe aus der Zeit keine Mitschnitte, leider gar nicht, weil es war alles live. Da hat sich ja auch keiner die Mühe gemacht, mitzuschneiden. Ich weiß nur, dass wir mindestens zweimal den singenden Kloman vom Bahnhof Friedrichstraße im Studio hatten. Er hatte dann so ein kleines Casio-Keyboard und hat dann da so, so Zeug gespielt und dazu gesungen und so eine Sachen, ne? Oder was so ringsrum passiert ist und so. Sowas wurde gesendet. Natürlich wurde auch immer gesendet, was gerade im Tachlis läuft und welche Band da kommt, was hier passiert und so weiter und so weiter, ne? Ja, und dann gab es noch die Geschichte, dass relativ früh die besetzten Häuser angegriffen wurden von, naja, heute würde man Neonazis sagen, wir haben damals Glatzen gesagt, weil so sahen die einfach auch aus, diese Kollegen. Und die waren auch relativ gewalttätig. So, da gab es dann auch ja, Personenschaden. So, und da wurde auch das Tachlis angegriffen und so. Und wir Ossis haben uns dann zum Beispiel mit der Volkspolizei unterhalten. Also das geht jetzt wieder ein Stück zurück vor, genau vor der Vereinigung. In diesem Sommer war das, dass wir gesagt haben, ja, Sicherheitspartnerschaft, die müssen uns schützen. Das kriegen wir gar nicht selber hin. Was die auch gemacht haben, aber entschuldigt bitte, wie billig sieht ein kleiner Ostbulle mit so einem winzigen grauen Plastikschild aus, wenn da so eine Jungs kommen mit bösen, schweren Metallstangen und so. Immerhin haben sie uns beschützt oder sie haben es versucht. Und ja, da sind auch ein paar schlimme Dinge passiert, will ich jetzt auch nicht genauer ins Detail gehen. Es hat sich aber dieses Verhältnis zu den Polizisten, die uns da versucht haben, ehrlichen Herzens zu beschützen, muss ich sagen, wir haben den Kaffee rausgebracht und, hat sich sofort gewandelt nach der Vereinigung. Dann kamen die Kollegen, ich sage mal, die Schwarzkittel aus Kreuzberg an und haben gesagt, ja, mit der Polizei gibt's hier, wir reden nicht mit der Polizei und Bullenschweine und so. Und es war sofort vorbei und ich muss mal sagen, der Wind war schärfer, der da uns ins Gesicht geblasen hat.
Wie lange habt ihr das mit dem Radio dann gemacht? Wann war Schluss?
Das ist jetzt ein großer Sprung. Immer mal wieder. Also eigentlich haben wir ja, die Sendezeit wurde immer kürzer, weil die Peilwagen kamen immer schneller. Wir haben versucht, eigentlich ganz Ost-Berlin zu bestreichen, also die Innenstadtbezirke. Wir haben Dächer und Dächer gesucht. Selbst das wurde schwieriger, weil die Häuser wurden privatisiert, die Eigentümer haben dann plötzlich Schlösser eingebaut. Wir kamen ja nicht mehr überall hoch. Das war ja lebensnotwendig für uns, dass wir auch 2-3 Abgänge hatten, um entsprechend schnell türmen zu können. Dann gab es eine Zeit, wo wir mit mehreren Sendern in so einer Art Tandem-Verfahren gesendet haben, mit vorproduzierten Kassetten, Walkmännern da angeschlossen und dann ein Sender im Friedrichshain, der andere im Prenzlauer Berg oder Mitte, egal. Und dann wurden beide Kassetten zu gleicher Zeit abgespielt, aber nur ein Sender war an. Und wenn dann die Sicherungscrew praktisch den einen Peilwagen gesehen hat, wurde ausgemacht. Und die anderen, wo auch immer die saßen, haben natürlich Radio mitgehört und haben dann ihren Sender eingeschaltet. Und das war halt sehr aufwendig. Das war dann auch, hat man ja alles sozusagen ehrenamtlich gemacht, ganz schön stressig. Und wir mussten auch öfter mal die lieben Kollegen Musiker dazu anstiften, Benefizkonzerte für uns zu spielen, weil dann doch der eine oder andere Sender in der Effektenkammer der Polizei gelandet ist.
Genau, Leutnant Surf sucht noch ein bisschen Musik raus.
Er hat
Effektenkammer,
schon.
Polizei, vielleicht mal eine lohnende Frage. Vielleicht sollten wir es mal machen als Betriebsausflug, mal unsere alten Sender angucken gehen. Die gibt es bestimmt noch, die liegen da irgendwo rum.
Vielleicht sind die im Museum, wa?
Leutnant Surf. Ja, 20 Jahre Pi-Radio, 20 Jahre Geburtstag heute hier bei Pi-Radio. Das ist das, was wir hier groß feiern, jetzt in der Berliner Runde. Den ganzen Abend geht es noch weiter, ein Haufen Bands. Julia, die wir hier gerade im Studio schon gehört haben, wird heute noch spielen. Herr Blum heißt das Ganze, einer von vielen Musikern, die wir hier begrüßen können, aber außerdem Leutnant Surf, der gerade die Musik aufgelegt hatte und Paul noch im Studio und Jens Gröger, der auch sehr lange mit dem Projekt verbunden ist und dir lagen auch noch ganz viele Sachen auf dem Herzen, wo wir meinten, darüber müssen wir unbedingt reden, ja.
Ja, ich meine letztlich haben wir gehört, diese Piraten-Sendezeit war anfangs eine schöne Zeit, eine freie Zeit und dann wurde es immer anstrengender, auf diesen Dächern rumzuturnen. Wir haben ja auch einen schicken O-Ton, wo über die schlechten Wetterbedingungen gesprochen wird beim Senden. es gab eine Zeit, wo wir praktisch beides gemacht haben, beziehungsweise es gab eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir müssen irgendwie versuchen, einen legalen Sender zu kriegen. Das heißt, wir müssen diesen klassischen Weg, Frequenzantrag bei der Medienanstalt und ein Studio, was öffentlich zugänglich ist, hat letztlich auch den Vorteil gegenüber dem Piratensenden, dass du auch nicht so abgeschottet arbeiten musst, sondern auch sowas wie ein Hörertelefon haben kannst, wo die Leute anrufen können, wo die Leute hinkommen können, was letztlich auch ein sozialer Ort sein könnte. Das heißt, es gab ziemlich schnell, oder zumindest nachdem diese Piratensendenzeit eben auf die zu anstrengend wurde, das Bedürfnis, das Ganze zu legalisieren. Und das war praktisch im Jahr 1995, weshalb wir jetzt hier ja auch unser 20-jähriges Jubiläum feiern. Eine ganze Zeit lang lief das parallel, also zum einen Piraten zu senden und zum anderen zu versuchen, über Lobbyarbeit, über Gespräche mit Politikerinnen und Politikern zu versuchen, das Ganze zu legalisieren. Das ist beispielsweise darin gemündet, dass wir im offenen Kanal, also dieses Radio-Pilot- oder Kabelpilotprojekt, wo man ja lernt, mit dem Mischpult umzugehen und so, wo wir in diesem Kabelpilotprojekt Sendungen von Radio Prenzlauer Berg hingebracht haben und auch dort nochmal abgespielt haben, praktisch so ähnlich wie das Kneipenradio, dass noch 20, 30 Leute das auch nochmal hören, aber letztlich war das auf Dauer auch nicht befriedigend, das in diesem Kabelpilotprojekt zu senden. Piradio wurde gegründet, trotzdem beschäftigt mich ja immer noch die Frage, warum wollte Radio Prenzlauer Berg oder warum wollte Piradio überhaupt senden? Was waren die wichtigen Inhalte, die zu vermitteln sind? Weshalb wir jetzt hier einige O-Töne mitgebracht haben, wo wir einfach mal über die Inhalte sprechen wollen. Und vielleicht fangen wir mit dem O-Ton hier an. Ja. Magst du was dazu sagen, Julia?
Ja, also dieser O-Ton stammt von Michael Stein. Der leider, wann ist er verstorben? Ich glaube 2007.
Ja, vor 8 Jahren ungefähr.
Ja, man muss dazu sagen, Michael Stein war unser erster Westzugang bei Radio P. Habe ich am Anfang gar nicht mitgekriegt, weil er genauso Berliner tat wie Icke. So. Insofern schon, ja, war so ganz schnell assimiliert oder so, ne? Und Michael Stein war zu der Zeit auch schon sehr aktiv in einer, hieß das damals schon Lesebühne, Leutnant Surf? Nee. Reformbühne. Reform.
Naja, alles ging los mit der Berliner Lesebühne Literatur in der Höhenden Wochenschau. Und in dem Dunstkreis hat sich auch der ehemalige Mitstreiter des Kommunistischen Bundes Westberlin, Michael Stein, befunden.
Ah, okay.
Er hat aber mit Maueröffnung sein Neuköllner Herz sofort für uns geöffnet, für den Prenzlauer Berg, und war quasi über Nacht einer von uns.
Ja. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Ihr habt einen O-Ton von Stein mitgebracht, was Sie jetzt natürlich nicht sehen. Wir haben das hier alles auf Kassette, ja. Also das, wenn das ein bisschen komisch klingt oder so, ist wirklich sehr schön. Wir arbeiten heute hier mit Kassetten, was es sonst kaum gibt.
Das ist ja eine historische Sendung, ne? Ja.
Zen. Heute mit der dritten und vorläufig letzten Folge von Gewalt ist beschleunigter Dialog. Liebe Radiofreunde, heute ein paar Worte zur Waffenfrage. Das Gewaltmonopol des Staates ist nicht mehr. Steht eigentlich nur noch im Gesetz. Wir haben sowas wie eine allgemeine Volksbewaffnung. Im Osten durfte fast jeder irgendwas zum Töten dabei haben oder zu Hause eine Schublade. Die Bestände der Roten Armee sind vergesellschaftet. Für symbolische Preise kann jeder eine Kalaschnikow oder Handgranaten erwerben. Ja, sogar Granatwerfer sind im Angebot, immer noch. Natürlich liegt gerade die Jugend auch im Trend. Der Schüler, der was auf sich hält, in Deutschland übrigens jeder Fünfte, geht nicht ohne Totschläger, Gasrevolver oder Wurfstern aus dem Haus. Naja, und sie benutzen das Zeug natürlich auch. Wollen schließlich das Leben kennenlernen. Meldung aus dem Spiegel Nummer 14. Tatort Oberhausen. 80.000 Mark erbeutet ein Maskierter, der Angestellte einer Sparkasse mit dem Revolver bedroht. Der Bankräuber, Boss einer vierköpfigen Bande, hat gerade seinen 15. Geburtstag hinter sich. Tatort Leipzig. In einem Park misshandeln 5 Jugendliche 2 Kinder mit Lederriemen, nehmen ihnen die 9 Tennistaschen ab. Die Gewalttäter, 12 bis 15 Jahre alt, haben zuvor 30 Raubüberfälle verübt. Tatort Berlin. Auf dem Alexanderplatz wird ein 60-jähriger Rentner von Jugendlichen mit Ketten und Knüppeln zusammengeschlagen und beraubt. 3 Täter werden gefasst, alle sind unter 14. Tatort Duisburg. Mit vorgehaltenen Pistolen gehen in der Innenstadt 2 Schüler auf eine Kassiererin los. Einer fordert: Geld her oder ich schieße. Als Anführer entpuppt sich ein 12-Jähriger, sein Komplize ist 14. In den USA gibt es übrigens schon fabrikneue Handfeuerwaffen der Firma Jennings für schülerfreundliche 50 bis 150 Dollar. Die halten zwar nicht so lange und gehen auch schon mal nach hinten los, aber die Kids sind ganz scharf drauf. Und zum Totmachen reicht's allemal. Ihr könnt kicken, wohin ihr wollt. Alle haben sie Waffen. Wir haben einen Zustand allgemeiner internationaler Volksbewaffnung. Die Einzigen, die noch keine Waffen haben, sind wir hier. Oder ihr, die ihr uns zuhört. Die Frage ist natürlich, wozu? Weil alle Waffen haben? Weil wir eine Revolution machen wollen? Oder weil ich meinen Nebenbuhler erschießen muss? Vielleicht besorgen wir ja jene, wenn mir ein 14-Jähriger mit gezücktem Messer meine Sozialhilfe abknöpfen will. Schießen kann ich jedenfalls ganz gut. So ja aus der Hüfte. Ist übrigens ja nicht so schwer.
Doch, ich höre was. Ja, stimmt.
Love my reality, that's why I got the 21st century blues.
Genau, 20 Jahre Pi-Radio, deswegen heute Pi-Radio Geburtstag. Bei uns im Studio Julia Dimitrov, Jens Kröger, Leutnant Surf. Und dazugekommen ist auch noch Jörg Wagner gerade von Radio 1, der da das Medienmagazin macht. Hallo Jörg, du sitzt ein bisschen weit weg vom Mikro.
Ich habe überhaupt ein Mikro, ja, wunderbar. Ja.
Du hast gerade gesagt, du hast früher selbst Radio Pi gehört.
Ja, als das noch illegal war. Und ich hatte jemanden im Studio, der war total begeistert davon. Der heißt Klaus Grote, ist ein sehbehinderter Radiofreak, der noch Radio Veronica, Caroline und so weiter gehört hat. Und auch natürlich sämtliche, ich glaube, der war sogar selbst mal Pirat, der also mich eigentlich erst darauf aufmerksam machte, weil ich nicht so der Typ war, der immer versuchte, ich weiß nicht, 105,5 habt ihr damals gesendet.
Am Anfang, genau.
Und, und ich war ja froh, dass ich die 102,6 damals von DT64 reinbekam. Also weil es war, also muss man dazu sagen, es war tatsächlich ein Problem, die ganzen Radios waren bei 100 Megahertz, also da war Schluss.
Du meinst die Empfangsgeräte.
Die Empfangsgeräte, genau. Ja. Und wenn man ein bisschen weiter drehte, kam man den Polizeifunk aus West-Berlin rein. Das habe ich als Kind gern gemacht, weil mein Radio war nicht bei 100 Schluss, sondern glaube ich bei 102 oder so. Und dann sendete plötzlich im DT64 auf der 102,6 und alle fragten mich, wie kriegt man den jetzt rein? Und dann bin ich immer nach Hause gegangen. Ich wurde von DT64 abbestellt bei den Hörern und habe dann so ein bisschen am Drehkondensator manipuliert. Dann hörte man zwar nicht mehr EFN, aber die 102,6. So war das damals und die 105 war überhaupt nicht in meinem Ohrfeld, sagt man das? Blickfeld, Ohrfeld, keine Ahnung. Und dann Klaus Grote aus Lichterfelde rief mich an und sagte, ey, da ist ein Pirat. Und dann hat er auch was über euch gemacht. Das ey. Werde ich am Sonnabend im Podcast zumindest vollständig und ein bisschen auszugsweise veröffentlichen.
Weißt du, was du gerade eben mit deinem Satz hier bewirkst bei mir? Wir, Leutnant Surf, wusstest du, dass wir bis Lichterfelde kam.
Ist ja kein Wunder, das ist ja auch ein alter Arbeiterbezirk. Also.
20 Watt, ja.
Ja, oder wahrscheinlich.
Wahnsinn. Also weil ich bin, wow.
Man musste, glaube ich, ein bisschen Empfangstechnik noch die Antenne irgendwie richtig ausrichten und erden vor allen Dingen. Und dann hat man euch bekommen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Ne?
Also ich bin extrem gerührt über diese Nachricht.
Ich auch. Mir wird ganz warm ums Herz.
Also, dann möchte ich auch von einem Empfangsbericht erzählen. Und zwar am 1., das war der 1. Mai 1996. Also wir machen jetzt mal einen Zeitsprung, um dann auch irgendwann zu Pi-Radio zu kommen.
Da gab es ja Pi-Radio schon.
Da gab es Pi-Radio schon, genau. Hat Radio Prenzlauer Berg von dem Dach der Zionskirche gesendet. Mhm. Es war also so, Pi-Radio wollte ursprünglich eine legale Antennenfrequenz, also man kann sich die mieten für einen Tag zum Beispiel oder für eine Veranstaltung. Er wollte eine Frequenz haben, wollte eine legale Frequenz haben, hat die nicht gekriegt, weil praktisch der Medienrat gesagt hat, ihr sucht ja nur einen Vorwand um für irgendwelche welche Veranstaltungen oder so, wo ihr dann senden wollt, und das ist ja
klar nicht legitim. Wollten wir senden, ne?
Genau, und das geht nur dann, wenn man zum Beispiel so einen Marsch für Jesus hat, dann kann man eine Veranstaltungsfrequenz beantragen.
Das waren unsere Konkurrenten, ne? Genau. Bei der Bewerbung, stimmt.
Na, auf jeden Fall, an diesem Tag wurde von Radio Prenzlauer Berg von der Zionskirche gesendet, und ich habe das ganz unten in Stralau empfangen. Ja? Und zwar, weil der Sendestandort mitten auf dem Dach der Zionskirche auch sehr, also sehr gut gelegen war, sehr exponiert. Weit oben war, sehr exponiert. Und zwar wurde der Sender dort mit einer, mit so einem Walkman, der die Kassette umgedreht hat, deponiert. Ich glaube, der hatte auch nur 50 Watt oder sowas. Und mit einer Zeitschaltuhr.
Mit Vorverstärker?
Mit einer Zeitschaltuhr versehen, sodass er nach 2 Stunden abgeschaltet hat. Und das Witzige an dieser Aktion war, dass wir natürlich am 1. Mai, da war ganz Krawalle und alles Mögliche, gesendet haben, und aber nachts dann der Sendestandort, wie gesagt, der war sehr prominent oder auch sehr gut zu finden letztlich, nachts dann das Portal dieser Kirche durch die Polizei aufgebrochen wurde. Das war insofern etwas erstaunlich, weil diese Kirche eigentlich als Rückzugsort nicht zuletzt von der DDR Bürgerrechtsbewegung gerne genutzt wurde, weil die Volkspolizei sich nicht getraut hat, diese Kirche aufzubrechen.
Nee.
Wir haben vorher schon von Julia gehört, dass die Westpolizei da anders drauf war. Die hatte da keine Skrupel, in diese Kirche einzudringen und den Sender zu beschlagnahmen. Und auf jeden Fall am nächsten Tag stand dann letztlich in der Zeitung, Berliner Mottenpost hat da natürlich mit Freude darüber berichtet, was alles zu Bruch gegangen ist, dass ein Piratensender vom Turm der Zionskirche diese Gewaltdemos gelenkt hat, offensichtlich. Das heißt, Radio Prenzlauer Berg oder letztlich auch Pi-Radio, was diese Geschichte veranstaltet hat, war dann gleichzeitig für den praktisch gewaltsamen 1. Mai zuständig. Und da versteht man dann auch, warum man Pi-Radio nicht eine Frequenz geben wollte, weil das war tatsächlich die große Angst, dass wir mit diesem Sender die Massen so beeinflussen, die Massen so lenken, wie wir das vorher da auch in dem Jingle gehört haben, uns fügbar machen, dass die Revolution ausgerufen wird und diese ganze Stadt zusammenbricht.
Ja, 20 Jahre und es hat immer noch nicht geklappt, ne?
Ja, eine lange Zeit, ja, also noch länger, 25 mit dem, was ihr vorher gemacht habt, bis heute immer noch keine Vollfrequenz für freies Radio, bis heute keine Möglichkeit der Finanzierung, weil es einfach das Mediengesetz von dem Land Berlin-Brandenburg, also das Mediengesetz, das einzige, was von der Länderfusion übrig geblieben ist, das bis heute nicht möglich macht. In Berlin sind zumindest die Schranken so weit, wie ihr das schon vor 10 Jahren mal versucht habt, Jens, dass zumindest die Berliner Seite anstrebt, dieses Gesetz zu ändern, ja, dass da was passieren könnte. Die große Vakanz ist Brandenburg, weil da gibt es recht wenig Einsicht, so etwas zu tun und zu machen, ja, muss man leider sagen.
Naja, wir haben ja den Medienrat, schätze ich immer noch. Damals haben wir ja versucht, die Sitzplätze in dem Medienrat so ein bisschen zu beeinflussen. Es gab ja mal von der, ich weiß gar nicht, ob das damals hießen die schon Linke oder noch PDS, die hatten ja dann Vorschlagsrecht für einen älteren FDP-Mann, der da sozusagen in Pension ging. Und da kam sie auf die glorreiche Idee, und ich fand die richtig gut, den Regisseur Heiner Caro auf diesen Posten zu setzen, den wir dann natürlich sofort besucht haben, sagt Herr Caro, also wenn Sie das machen, hier, denken Sie an uns. Und haben ihm sozusagen unsere Pamphlete gegeben und so weiter. Wir haben ja versucht, wirklich mit jedem ins Gespräch zu kommen, der da irgendwas zu sagen hatte. Wir sind rumgereist, wir haben mit anderen freien Radios, weiß ich wen gab es damals, Freiburg, Coloradio noch aus Dresden und so weiter, den Bundesverband Freier Radios zu gründen 1993. Wir waren 91 schon in Wien auf dem Europäischen Freien Radiokongress. Außer den Wienern waren wir die einzigen Piraten dort anwesend. In allen anderen Ländern gab es freie Bürgerradios, werbefrei, staatsfern, selbstorganisiert. Und wir saßen da, die haben alle ein legales, freies Radio. Unfassbar, das wollen wir auch. Ja, und jetzt sitze ich hier als Veteranin, als Gast, und es, ja. Schade.
Die eine hier von uns,
es wird bald.
Aus dem Radio war jetzt im Anfang August in Accra, also in Ghana, in Westafrika, auf dem Weltkongress der Community Radios, ja, wo so Leute aus über 50 Ländern da waren. Und die waren echt geschockt, dass es in Berlin kein freies Radio, kein Community Radio gibt. Dass selbst die indischen Kollegen gesagt haben, da müsst ihr doch mal was machen. Also in was für einem Entwicklungsland lebt ihr denn? Ja?
Das
muss man sich von den indischen Kollegen sagen lassen. Ja?
Radiologisches Entwicklungsland, das stimmt. Ja, ja.
Ich würde ja gerne nochmal einen O-Ton spielen, um praktisch nochmal dazu zu kommen, was für wichtige Themen durch Radio Prenzlauer Berg und durch Pi-Radio abgearbeitet wurden. Und auch schon vor 20 Jahren hieß es praktisch Stadtentwicklung oder heute würde man sagen Gentrifizierung. Es ging da natürlich viel um Hausbesetzung, um Verdrängung, um Luxussanierung und so weiter. Jetzt ist leider der Paul gerade
vor mir. Paul, wir brauchen dich mal weg. Hier. Du kannst nicht einfach wegrennen. So.
Weil ich würde jetzt gerne einen schicken Beitrag, der sowohl bei Radio Prenzlauer Berg als auch bei Pi-Radio gelaufen ist, zum Thema Duschen in Friedrichshain, also ein ernstes Thema, dass es auch wichtig ist, dass in den Wohnungen, wo es nicht mal eine Heizung gab, dass es dort immerhin warm Wasser gab, um sich zu duschen. Und den Beitrag würde ich jetzt gerne zumindest mal anspielen.
Radio P hat sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was die Gemüter der Menschen in Friedrichshain bewegt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Haben oder Nichthaben einer privaten Nasszelle immer noch ein brennendes Thema ist. Wir sind dabei auf einen besonders ehrlichen jungen Arbeitslosen gestoßen, der vor einer Woche erst von der WBF eine funkelnagelneue Nasszelle eingebaut bekommen hat. Und wir durften live dabei sein, wie Alexander Neumann seine neue Nasszelle eingeweiht hat.
Ja, also die Sendungen von Radio Prenzlauer Berg gingen immer eine Viertelstunde. Das heißt, das Duschen geht jetzt noch etwa eine Viertelstunde, bis wir alle
nass sind.
Alle nass sind und wissen, wie geil das ist, endlich eine warme Dusche zu haben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit der Musik weiter und ich gehe weiter an Leutnant Surf.
Radio, 20 Jahre Geburtstag, das ist der Grund, warum wir hier im Studio sitzen.
Ich wurde jetzt hier nochmal gebeten, mal hier durch die Geschichte zu rennen, damit wir überhaupt noch mal zu Pi-Radio und was da so alles passiert ist. Also, wir haben gehört, Pi-Radio ging letztlich aus Radio Prenzlauer Berg hervor. Im Jahr 1995 wurde Pi-Radio gegründet. Zunächst wurde Pi-Radio einfach als Projekt, als Idee des Landesverbandes Freier Radios gegründet.
Berlin-Brandenburg, nicht die Potsdamer vergessen, sonst sind die einig.
Genau, Stadt. Also der Landesverband Freier Radios Berlin-Brandenburg hat ein Projekt initiiert, das hieß Pi-Radio, beziehungsweise es hieß erstmal gar nicht Pi-Radio, sondern es war natürlich ein hartes Ringen um diesen Namen Pi-Radio. Julia, du hast versprochen, du willst, also ich habe auch eine lange Liste aus den Protokollen der Sitzungen rausgekramt, wo alle möglichen Titel wie Radio, was weiß ich, wie halt so Radios typischerweise heißen, Radio.
Na, so von Radiowelle, ja, sowas in der Art.
Und du weißt, warum das Pi-Radio heißt, Julia?
Ja, ja, weil Pi-Radio, also das Pi aus der Mathematik, ist ja bis heute die unberechenbare Konstante. Und deshalb fand ich den Namen gut und habe den in die Runde geworfen. Und alle, die nicht zu Radio P gehörten, es gab ja da verschiedene Radiogruppen von Radioaktiv über Radio Kabelbrand und, standen sofort auf, Einspruch euer Ehren, das klingt ja dann, wir sind ja ein Radio und kein Fernsehen, das klingt ja dann wie Piratenradio. Und es wurde diskutiert und man hat sich gewehrt, aber letzten Endes hat die unberechenbare Konstante gewonnen. Und jetzt zeige ich Jens einen grünen Spucki, den noch einer von den anderen Kollegen, die andere Radionamen bevorzugt haben, haben wollten. Und den Spruch dazu, also das Pi war dann schon da, aber das war der Spruch, Jens, du darfst vorlesen.
Pi-Radio, die Axt im Äther. Ja, aber das hört sich eigentlich auch nach Pirat an, also von wegen die anderen Sender weghauen und selber drüber senden. Ja, Pi-Radio war schon immer ein Sammelbecken von vielen Radiogruppen. Wir hatten ja damals Radio Kabelbrand, Radio, ich weiß es,
Klangwerk.
Klangwerk.
Wir sollten noch die Geschichte von Klangwerk ganz kurz erwähnen. Da fingen wir doch an, legal also zu senden.
Das,
ne?
War praktisch ein, so ein subventioniertes Projekt, wo wir uns treffen durften, wo es dann auch geheizt war, die auch ein Studio hatten, die ein altes DDR-Studio übernommen haben, was wir dann zum Senden nutzen konnten, wo wir dann auch für, ich glaube, 2 Monate mal eine Standleitung zum offenen Kanal hatten, von dem wir aus wir dann gesendet haben. Aber trotzdem war Pi-Radio schon immer praktisch ein Sammelbecken und deshalb passt diese Kreiskonstante oder dieser Kreis auch ganz gut, um alle so in den Kreis zu nehmen und sagen, wir haben uns alle lieb. Und letztlich ist das schon auch genau das Problem, warum in vielleicht Freiburg oder in Kassel oder so, wo ein freies Radio funktioniert, in Berlin aber nicht, weil Berlin ja bekannt dafür ist, dass diese verschiedenen Szenen vor sich hinwursteln und also dass auch diese Kiez-Struktur herrscht, wo jeder sein eigenes Ding macht. Aber Pi-Radio hat es tatsächlich geschafft, aus ganz unterschiedlichen Stadtteilen, aus unterschiedlichen Szenen, aus unterschiedlichen, ich sag mal, Bevölkerungsschichten die Leute zu sammeln. Und deshalb passt dieses Pi eigentlich auch ganz gut. Und ganz witzig übrigens ist, als wir versucht haben, Pi-Radio als Verein einzutragen. Wir haben das zweimal versucht. Beim ersten Mal sind wir gescheitert, weil es nämlich dann beim Amtsgericht Charlottenburg oder wo der eingetragen wurde, dieses Pi nicht auf der Tastatur gab. Also die wollten das gerne eintragen, aber die haben das Pi nicht gefunden und haben uns dann nochmal zurückgeschrieben, bitte ändert euren Namen. Und deshalb haben wir jetzt auch dieses Pi-Radio, weil das eigentlich ursprünglich und auf diesen Spucki, den du mitgebracht hast, ist dann noch das griechische Pi drauf. Den gibt es halt nicht als Verein. Ja. Okay, also 95 wurde Pi-Radio gegründet und vorhin habe ich ja schon erzählt, wir haben versucht sehr viel mit Lobbyarbeit und mit Frequenzanträgen. Es gibt insgesamt 3 Frequenzanträge. Das heißt, wenn dann eine Frequenz frei wird, weil mal wieder ein Kommerzsender pleite gemacht hat, kann man sich auf diese Frequenzen beantragen. Man muss ein Konzept vorlegen, man muss sagen, warum man sehr viel Geld einnehmen wird, wenn man den Sender betreibt. Und daran sind wir natürlich regelmäßig als nicht kommerzieller Lokalfunk gescheitert, weil wir gesagt haben, wir nehmen überhaupt kein Geld ein, sondern wir wollen gefälligst aus diesem Topf der GEZ-Gebühren oder jetzt, wie heißt das, Rundfunkumlage, wollen wir bitte finanziert werden, so wie es letztlich auch der bundesweite Medienstaatsvertrag vorsieht, dass nämlich bestimmte, ich sage mal, medienpädagogische Angebote oder wie auch immer subventioniert werden können. Und als Radio wären wir das eben auch gerne. Na, und da sind wir immer dran gescheitert. Letztlich haben wir das 5 Jahre lang mehr oder weniger intensiv probiert, ein freies Radio auf dem legalen Wege zu erreichen und haben dann eingesehen, dass das auf dem legalen Wege nicht klappt. Ja, ich will jetzt gar nicht Rückschlüsse auf dieses Radioprojekt oder die Phase, die jetzt eintritt. Wir sind ja hier beim historischen Teil. Letztlich haben wir dann auch wieder als Pi-Radio angefangen, Piraten zu senden.
Man muss auch dazu sagen, was wo zum Beispiel verschiedene Leute aus der alten Piratenzeit abgesprungen sind, war dieses Ding offener Kanal. Also die wollten tatsächlich nicht, und mir ist es ja auch so gegangen, in einer Beliebigkeit versinken, weil wir mussten ja genau wie die anderen, die da gesendet haben, einen Antrag stellen und wenn da irgendwo ein Sendeplatz ist, der konnte einmal die Woche Mittwochabend um 10 sein, nächsten Monat irgendwie Montag früh um 7, das wollten wir nicht. Wir wollten feste Sendezeiten haben, da seid ihr ja jetzt schon ein Stückchen weiter, aber das war für uns nicht machbar. Und so sind ja viele abgesprungen, die so viel Mühe auf sich genommen haben, mit dem Sender auf dem Dach zu gehen. Ne?
Ich will mal jetzt einen O-Ton vorspielen, der ist nur ganz kurz und witzigerweise habe ich den vorher auch in dem Jingle hier entdeckt. Der hört sich nämlich so an. Stopp.
Das war's, ja.
Das war's. Jetzt. Hört sich an wie ein Telefon. Und in dem Jingle, den wir ganz am Anfang gehört haben, gab es dieses Piepsen auch. Was hat das mit dem Piepsen auf sich? Das war das Piepsen, was unseren Radiosender namens Radio Westfernsehen ein- und ausgeschaltet hat. Das war also so, dass wir hier, hinten kommt die Christinenstraße und hinter der Christinenstraße, da ist jetzt der Pfeffer-Hostel oder sowas drin.
So 150 Meter Luftlinie von hier, muss man sagen, ungefähr. Ja.
Genau, also es war im Jahr 1990 auf diesem Dach, da gab es dann auch noch so ein Aufzugshäuschen oben drauf, also auch in ganz gut exponierter Lage. Da haben wir einen Sender, der hatte jetzt 150 Watt installiert. Wir haben aber nicht nur einen Sender installiert, sondern wir haben auch einen kleinen Empfänger, Funkstreckenempfänger und auch diesen Ausschalter und Einschalter installiert. Und dieser Sender konnte praktisch von Ferne, von hier aus nämlich, mit einer kleinen Funkstrecke, die darüber gesendet hat, ein- und ausgeschaltet werden. Und dieser Sound, dieses
Mach nochmal.
Halt, warte mal, ich muss mal hier.
Also das war also wirklich nur diese drei Töne?
Ja, warte mal. So, nochmal, Entschuldigung. Genau. Also diese Tonfolge.
Ausmachen. Ist ja fast wie Morsen.
Der Sender jetzt wieder ausgegangen?
Konnte der Sender ein- und ausgeschaltet werden. Und das Schicke daran war eben, dass wir hier ganz in Ruhe in diesem Studio in der Lottumstraße sitzen konnten und Radio machen. Wir haben dann noch so ein bisschen Livestream gemacht, aber war nicht so viel los mit Leuten, die wirklich Livestream empfangen konnten 1990. Gesagt, wir machen hier Livestream und irgend so ein Freak da draußen scheint es aus dem Netz zu ziehen.
Entschuldigung, aber nicht 90.
Doch, das war 1990, oder?
Nee, ich glaube,
das später.
98, Quatsch, 99.
Nee, das erzähl ich, klar. Nee, war im Juli 2000.
2000, einfach 10 Jahre später.
Ich habe es in der Sendung gehabt am 19.07.2000, also muss es ein bisschen vorher gewesen sein. Ja, da wurde der Sender beschlagnahmt.
Das ist Jörg Wagner, der immer
das war in der Masse. Am 19.07. Im Jahr 2000 in der Tat, genau. Wurde tatsächlich dieses bis dahin noch leerstehende Fabrikgelände durchsucht von der Polizei, sind bis aufs Dach hochgekommen, haben unseren Sender beschlagnahmt. War natürlich schade, auch der liegt jetzt irgendwo in der Asservatenkammer, aber wir haben uns hier natürlich mit unserer Funkstrecke und unserem Sendestudio, was ein offenes Sendestudio war, ins Fäustchen gelacht, und das ist letztlich auch die Empfehlung an alle Piratensenderinnen und Piratensender, das irgendwie zu entkoppeln, weil es ist doch schade, wenn die Studiotechnik drauf geht. Es reicht, wenn der Sender drauf geht, und mittlerweile gibt es ja auch irgendwelche Internet-Radioempfänger oder so, die praktisch das Signal aus dem Netz ziehen können und dann gleich auf Antenne schicken.
Aber ist es nicht so, dass man, es ist ein Sender nur dann illegal, wenn er sendet? Also wenn man den findet und der sendet gar nicht, ihr habt den ja ausgeschaltet, kann man den doch theoretisch nicht beschlagnahmen, oder?
Das sind Spitzfindigkeiten. Mir fehlt sowieso eine Sache, die ich unbedingt noch sagen möchte. Wovon reden wir, wenn wir vom Polizeipeilwagenverfolgung reden? Man muss sich bewusst machen, in der Bundesrepublik galt bis 1996, Jörg Wagner kann mich bestimmt berichtigen, ein Gesetz, Fernmeldeanlagengesetz, Paragraph 15, und dieses Gesetz stammt von 1937.
Kopfschütteln.
Nee, so weit reichen meine Erinnerungen nicht.
Ich habe sehr früh
Radio gemacht, aber 37 war ich noch nicht auf Sendung.
Man weiß schon, was 1937 war. Ne? Also, Leutnant Schaff, genau. Willst du mich berichtigen? Aber ich habe das sehr oft in Interviews und so weiter erklärt. Wir haben hier mit einem Gesetz zu tun gehabt, was sozusagen unerlaubtes Senden mit Strafe bis zu 5 Jahren Haft bestraft hat.
Bewährt, genau. Das ist richtig. Mir fällt nur eine Szene ein, als der komplette Block Dunkerstraße, Stargarder, von Einsatzkräften umstellt war, und es reichte als Verhaftungsgrund, dass jemand schnell die Straße entlang lief.
Ja.
So. Das hat gereicht für eine Anzeige.
Stimmt, das war der Karfreitag des Jahres 1992.
Genau. Da waren alle Anlagen versteckt, alle Walkie-Talkies in den umliegenden Gaststätten-Toiletten versenkt, und trotzdem hat es einer immerhin hat es geschafft, er hat sich irgendein Fahrrad geschnappt und ist weggefahren, und ein ihm folgender Beamter hat genau das gleiche gemacht, hat sich irgendein Fahrrad geschnappt, die damals noch nicht alle angeschlossen waren, und hat ihn aber nicht erreicht, aber jemand, der nicht ganz so flott war, wurde verhaftet, und
ja.
Es gab eine Anzeige, ohne eigentlich eine Verbindung zu einem schon ausgeschalteten Sender, der auch erst nach vielen, vielen Stunden dann in der Schieß-mich-tot-Schliemannstraße auf dem Dach entdeckt wurde.
Hm. Okay, aber letztlich sind wir in der Zeitachse ja schon ein bisschen weiter gekommen.
Ja, ja, das genau. Geht vor und zurück, und, ne?
Genau, ich versuche sie so ein bisschen
vergiss es, die unberechenbare
Chronik zu halten.
Du hast noch 8 Minuten.
Ich habe noch 8 Minuten und eine Geschichte würde ich gerne noch erzählen. Also wie gesagt, dass wir gemerkt haben, auf dem legalen Weg kommen wir nicht weiter, habe ich ja schon beschrieben, dass dieses zentrale Senden natürlich auch schwierig ist, weil es eben sehr leicht ist, einen Sender zu peilen. Also man muss wissen, es reichen wirklich 10 Minuten aus oder es reichen 2 Standorte aus, wo ich dann auf der Landkarte oder auf dem Stadtplan ein Kreuz machen kann und weiß, hier auf diesem Dach muss er irgendwo sein. Das heißt, es geht sehr schnell, so einen zentralen Sender zu finden und weshalb wir dann im Jahr, und das muss ich hier nachschlagen, hilf mir doch mal jemand.
Worum geht's denn?
Es geht um Mikro-FM. Im Jahr 2007 haben wir deshalb eine Initiative Mikro-FM gestartet. Und es sieht so aus, dass wir, und den habe ich auch mitgebracht, solche kleinen Minisender gebastelt haben. Wir haben Workshops angeboten, diese Sender zu basteln. Wir haben die Sender als Bausätze vertrieben. Und die Idee war, in der Stadt, im ganzen Stadtgebiet, 1000 von diesen Minisendern zu verteilen. Die Minisender hatten praktisch so eine Reichweite von, oder haben immer noch hier, wie gesagt,
macht kein Geräusch. Er hat gerade so ein ganz kleines, niedliches Ding in der Hand.
Sieht aus wie so ein USB-Stick, aber ein bisschen überdimensioniert mit so Bauteilen.
Halt ihn in die Kamera.
Eine kleine Platine, genau. Mit jede Menge, ja, gar nicht mal so viel, ein paar Widerständen und ein paar anderen Sachen draufgelötet.
Also es sind 12 banale Bauteile, die da drauf sind und die Bauteile reichen aus, einen kleinen Sender darzustellen. Es wird ja immer vorgegaukelt, senden oder sei unheimlich teuer, aber es stimmt gar nicht. Unsinn, genau. Senden ist ganz einfach. Mit dieser kleinen Platine kann ich praktisch ein Nachbarschaftsradio betreiben. Und das Konzept von Mikro-FM war, dass wir als Mikro-FM Livestream-Radio gemacht haben, also Radio übers Internet gemacht haben und an 1000 Stellen in dieser Stadt verteilt irgendwelche Freaks sich diesen Livestream rausziehen und für ihre Nachbarschaft, für ihr Küchenradio, für alle, die Lust haben zu hören, senden. Und es hat den großen Vorteil eben, wie gesagt, das Studio ist entkoppelt vom Sender. Das Studio kann ganz legal senden, da können wir ja nichts dafür, wenn es da Leute gibt, die senden. Und außerdem ist es auch so, dass diese kleinen Sender natürlich längst nicht so schädlich sind wie so fette Sender, die dann vielleicht, ich sag mal, Flugzeuge zum Abstürzen bringen oder die Koordination von Krankenwägen nicht mehr ermöglichen, weil sie so fett sind, während diese kleinen Sender verseuchen praktisch nur die Nachbarschaft. Und das war praktisch die Dezentralisierungsstrategie. Man könnte das vergleichen mit Blockheizkraftwerken oder sowas, also wo ich versuche, dieses Senden zu dezentralisieren, aber trotzdem diese Küchenradios. Also wir wollten immer an die Küchen, wir wollen nicht an die Autoradios ran, wie jetzt die Kommerzsender, wir wollen immer an die Küchenradios ran, dass ich in der Küche eben die Möglichkeit habe, dieses freie Radio zu empfangen. Und da muss man ja jetzt, Entschuldigung, wenn ich diesen Link nochmal zum jetzigen Sender 88.4 mache, den kann ich in meiner Küche nicht empfangen. Also der ist da oben hier, wo ich wohne, 2 Kilometer weiter nördlich von dem Standort.
Das liegt daran, weil es die alte Armeefrequenz der US Army in Kreuzberg gewesen ist, ja, und strahlt deswegen auch in Südwesten so weit raus. Kann sich vielleicht ändern, weil der Standort, wo die Antenne steht, jetzt am Halleschen Tor, da in dem großen Postgebäude, den wird es nicht mehr lange geben. Also, aber trotzdem, das eine ist die Hörbarkeit, das andere ist die Frequenz an und für sich. Ja. Also ich glaube, das Dümmste, was die Landesmedienanstalt gemacht hat, so ein Radiokonzept an den Start zu bringen, in der Hoffnung, alle Gruppen irgendwie zu vereinigen. Und wir sehen es ja bis heute, es ist gründlich schiefgegangen.
Du meinst den offenen Kanal?
Ja, oder Alex, was sich alles da jetzt so mit drin tummelt und was sozusagen versucht wird, über so ein Copyright-Design sozusagen zu vereinnahmen und alles als kreatives Radio aus Berlin oder sonst was zu labeln. Und das ist eigentlich gescheitert, komplett, finde ich.
Mutti will halt nicht, dass wir ausziehen.
Genau. So, aber nochmal ganz kurz zurück zum, zu diesem Dezentralisierungskonzept. Es war eine Idee, also ist praktisch ein Konzept. Ich finde auch eine ganz charmante Idee, aber letztlich hat es auch nicht dazu geführt, dass die ganze Stadt mit, ich glaube, nach dem tausendsten Sender, den wir dann verteilt haben und es einfach nicht hörbar war, dieses Radio, haben wir das dann auch aufgegeben. Letztlich ist natürlich die Geschichte von Pi-Radio einfach auch eine Geschichte des Scheiterns oder des immer wieder Versuchens, einen Sender zu kriegen, und ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht.
Was soll man noch sagen? Das war Schlusswort. Bei uns im Studio waren Jens Gröger, sehr lange hier einer der Gründungsväter von Pi, aber eigentlich einer der Gründungsmütter, Julia Dimitrov hier mit am Tisch, Leutnant Surf mit der Musik, Jörg Wagner von Radio 1 noch mit am Tisch, Paul an der Technik, und hier geht's jetzt gleich weiter mit Arne und ja, einer Musikerin, dessen Namen ich vergessen habe, das ist mir peinlich.
Jana Berwig.
Genau, mein Name ist Dipter. Viel Spaß noch hier, 20 Jahre, wir feiern. Kommen Sie rum, wenn Sie Lust haben, hier in der Radiokneipe oben in der Lottumstraße. Getränke sind alle kalt, es gibt Suppe und man kann vor allem live zugucken, was hier unten im Studio passiert. Da oben ist nämlich eine Leinwand.
Und viel Live-Musik heute.
Oh, sehr viel.
Tschüss.